Willkommen zur 43. Ausgabe von Literamur. Mein Gesprächsgast ist die Schriftstellerin Lea Singer. Sie hat Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft, Philosophie, Gesang, Musik und Psychologie studiert. Das geballte Wissen dieser Fächer grundiert ihre Literatur, in der sie einen frischen Blick auf die Abseiten und die unerzählten Geschichten im Leben bekannter Künstlerpersönlichkeiten wirft. Gottfried Benn trifft Mopser Sternheim. Josef Roth liebt Mangabell und Goethe kehrt Caspar David Friedrich den Rücken, da dessen nebelhafte symbolische Malerei seinem klassizistischen Schönheitsideal widersprach. In ihrem neuen Buch »Eine Frage des Formats« schaut Lea Singer auf zwei denkbar ungleiche Charaktere, den Maler Lucian Freud und Queen Elizabeth II. 2002, zum 50. Thronjubiläum, porträtierte Freud die Monarchin. Üblicherweise posierten sonst eher Kellnerin, Sozialarbeiterin, die Köchin seines Lieblingsrestaurants, Tischler, sein Assistent, der Maler David Dawson, Leute von der Straße oder seine Kinder für ihn. Warum also wollte er, der Exzentriker, ausgerechnet die Königin, dieses Inbild von Selbstbeherrschung malen? Er akzeptierte sogar schwierige Bedingungen. Lediglich 9 Termine à 2 Stunden wurden ihm gewährt. In der sehr anschaulich beschriebenen Eingangsszene schildert Lea Singer, wie Lucian Freud einen Brief an die Queen zu schreiben versucht. Er zerreißt die Seiten, fängt wieder an, wird immer ungeduldiger. Seine Handschrift, bemerkt Lea Singer, gleiche der eines 6-Jährigen. Subtil deutet sie so an, was der Maler nicht weiterentwickeln konnte, weil er im Alter von 11 Jahren seine Geburtsstadt Berlin verlassen, nach England emigrieren und eine neue Sprache lernen musste. Der Satz, meistens lief er mit offenen Schnürsenkeln herum, ruft das Bild eines kindgebliebenen Mannes wach. Eines Mannes, der sich zeitlebens dagegen sträubte, zu tun, was man von ihm erwartete. Ich habe Lea Singer gefragt, wie es kam, dass dieses Bild andere überlagern und auf die erste Seite rücken konnte.
Weil ich Freud erfassen wollte, nicht nur verstehen, ich wollte ihn erfassen. Ich hatte ja keine Fakten über das, was hinter geschlossenen Türen gesprochen wurde, während der Entstehung dieses Porträts. Ich musste also im Grunde genommen vorgehen wie, sagen wir mal, eine Traumdeuterin. Und die Fakten waren der manifeste Trauminhalt, wie man in der Fachsprache sagt. Also wer wann wen traf, wo, wie sie angezogen waren, wie es rundum aussah, wie die Beleuchtung war, wer noch anwesend war. Das musste ich natürlich unterbringen. Aber um die Menschen zu erfassen, die da beteiligt waren, eben diesen extrem ungewöhnlichen Lucian Freud, musste ich mich vertiefen in die Vergangenheiten beider Menschen. Weil nur dann kann ein Mensch, der Träume deutet, den Traum so deuten, dass die Deutung Sinn ergibt. Sie bleibt natürlich vieldeutig, das soll sie auch bleiben. Das ist auch in meinem Buch so. Aber zuerst einmal musste ich die ganze Tiefe dieses Menschen versuchen auszuloten, um als Traumdeuterin etwas Richtiges sagen zu können über das, was hinter verschlossenen Türen dann geschah.
Was war für Sie überhaupt der Auslöser für die Beschäftigung mit dieser Konstellation, die ist ja durchaus heikel, Künstler trifft Königin?
Der Auslöser war ungeheuer banal. Ich war in einer Ausstellung gewesen, 2015, und gewohnheitsmäßig bin ich hinterdrein in die Kunstbuchhandlung dort gegangen, um zu sehen, was da an Neuerscheinungen liegt. Und gewohnheitsmäßig habe ich auch die Kunstpostkarten durchgesehen, weil ich Briefen gerne eine schöne Karte beilege. Und ich entdeckte eine Kunstpostkarte, auf der die Queen zu sehen war, während sie gemalt wurde. Ich hielt das für eine Fiktion, für ein fotorealistisches Gemälde. Ich habe nicht geglaubt, dass das ein Foto ist. Dann drehte ich es um und las auf der Rückseite, es handelt sich um eine Fotografie von David Dawson. Und dann war meine Neugierde geweckt. Ich verschickte die Karte nicht. Sie stand von da an am Sockel meines Bildschirmes. Und dann wuchs meine Neugier zunehmend, diese Frage zu lösen. Was ist da passiert? Lucian Freud war mir seit 30 Jahren eigentlich einer der liebsten Maler geworden. Der Weg zu ihm führte über Lovis Corinth. Und ich bin überall hin, wo irgendwie Lucian Freud zu sehen war.
Derjenige, der das Foto gemacht hat, ist David Dawson. Er war Assistent von Lucian Freud und also potenziell rund um die Uhr für ihn verfügbar.
20 Jahre lang. Dawson malt ja selber. Er fotografiert auch, er stellt aus, er kuratiert. Waren Aufzeichnungen von ihm möglicherweise eine Quelle für Sie? Gab es so etwas?
Nein, ich hatte keine zur Verfügung. Das war mir auch recht. Ich wollte ja keinen Bericht schreiben, sondern ich wollte eine Geschichte erzählen über eine Begegnung, die spannender kaum sein kann, weil, wie Sie gerade vorher sagten, diese beiden Menschen so extrem gegensätzlich waren. Und die Begegnung als solche hat für mich ein großes Faszinosum, weil aus der Begegnung entsteht eigentlich alles Menschliche, Unglücksfälle und Glücksfälle, Frieden und Krieg, Liebe und Hass, alles entsteht daraus und aus dem Dialog, selbst aus dem scheiternden Dialog. Das heißt, mir ging es erst einmal um die Begegnung. Und Freud selbst hat sich als ein Mensch bezeichnet, der sich alles erlauben können muss. Es gibt ein Zitat von ihm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wörtlich hinkriege. Der persönliche Stil eines Malers muss aus dem erwachsen, wovon er in seinem Dasein so besessen ist. Also das ist das entscheidende Wort, obsessed. Dass er sich nie fragt, was für ihn in der Kunst angemessen ist. Das heißt also, der Exzess gehörte zu seinem Leben dazu. Und er war dafür in seinen Werken berüchtigt und in seinem Dasein. Und sie stand doch immer für das Angemessene. Und Exzesse und Skandale schienen ihr fremd zu sein. Das hat mich fasziniert. Und da wollte ich sozusagen in einem tieferen Sinn nachdenken dürfen, als es irgendein Report erlaubt hätte.
Also das unberechenbare, auch exzessive Temperament des Malers, das beschreiben Sie unglaublich fein. Über Elizabeth II. Lassen Sie ihn sagen, diese Frau ist schlimmer als jede imprägnierte Regenkleidung, schlimmer als eingeschweißter Käse. Sie ist wie ihre Gummistiefel, die deswegen die halbe Nation bei ihrem Gummistiefelmacher kauft. Alles läuft an ihr ab, nichts dringt durch. Sie zeigen die Queen als eine Persönlichkeit, die durch Freuds direkte Art zu sprechen ja irgendwie durchlässiger wird. Und sie erfinden sehr, sehr schöne, pointierte, finde ich, lebensphilosophische Wortwechsel. Sind die allesamt erfunden?
Die sind erfunden. Aber wie ich vorher sagte, auf der Basis dessen, was die beiden erlebt haben. Und es gibt ein paar Zitate von Freud, die habe ich natürlich da eingebracht. Die bilden dann oft den Kern, um den herum sich dann das Fleisch entwickeln kann, das Fleisch des Gespräches. Aber diese Zitate sind versteckt in Zusammenhängen. Bei der Queen habe ich eigentlich kaum Zitate genommen, aber ich habe mich mit beiden, wie gesagt, sehr gründlich befasst, sodass die Faktenlage für mich wesentlich war. Ich habe die, wenn Sie so wollen, ausgebeutet.
Lucian Freud war ja nur 3,5 Jahre älter als die Queen. Ja. Seine Mutter Lucy, 1896 geboren, 4 Jahre älter als die Queen Mother. Und beide Mütter wurden sehr, sehr alt. Freuds Mutter konnte es nicht lassen, das schreiben sie auch sehr anschaulich, ihrem Sohn gelegentlich Essen zu bringen. Natürlich öffnete er die Tür nicht. Sie musste es abstellen. Er rührte nichts an, sondern kippte alles direkt weg, während Queen Elizabeth jeden Tag mit ihrer Mutter verabredet war zum gemeinsamen Essen. Ich würde gerne eine Szene hören, in der die Queen Mother, die Mutter heißt, und ihre Tochter als die alte Dame in Erscheinung treten und zusammen essen.
Ich lese jetzt zum Anfang des Kapitels. Hier drin roch es wie immer, ob seit 50 Jahren oder erst seit 40. Aber zum ersten Mal fiel der alten Dame auf, dass es wie immer roch. Ihre Nase vermisste etwas. War es der Geruch von Ölfarbe und etwas Terpentin oder der eines fremden Menschen? Kind, sagte die Mutter nach einer halben Stunde am Esstisch, mittags kurz nach 1 zu der alten Dame. Kind, sonst nichts. Das Kind redete heute nicht, was die Mutter beunruhigte. Alles andere war doch wie immer. Die Mutter trug Pastell, das hatte sie schon für Auftritte in Londons Ruinen nach den Bombenangriffen der Deutschen getragen. Pastell hebt die Stimmung, sagte sie. Während sie laut über die Vorbereitung zu ihrem 100. Geburtstag im August nachdachte, aß ihre Tochter nur den Spinat auf ihrem Teller. Das Seezungenfilet ließ sie liegen, aber das Glas Wein dazu trank sie zügig aus. Schon ihren Gin du Bonnet vorneweg hatte sie, was sonst nie geschah, gekippt. Für Geburtstagsvorbereitungen ihrer Mutter hatte sie keine Nerven. Zu lange hatten sie gestern während der Sitzung über Mütter gesprochen. Von ihren Besuchen in den Wohnküchen und Fernsehzimmern einfacher Menschen, die sie zur Imagepflege vor ein paar Jahren absolviert hatte, hatte die alte Dame eines gelernt. Mütter waren immer ein Thema. Jeder konnte etwas dazu sagen. War es Freud? War sie selbst gewesen oder David Dawson? Wer von ihnen hatte damit begonnen? Der erste Satz jedenfalls, der ihr in Erinnerung geblieben war, war von Freud gekommen. Der größte Fehler vieler Mütter ist es, hatte er gesagt, dass sie zu spät sterben. Wenn man selbst im Greisenalter ist und noch immer eine Mutter hat, dann passt da etwas nicht. Als ihr dieser Satz während des Essens durch den Kopf ging, genau in diesem Moment fragte ihre Mutter, »Woran denkst du, Kind? Deine Sehzunge ist gesprächiger als du.« »Ich denke daran, Mom, dass ich meinem Porträtisten gesagt habe, wie gut es sei, wenn Mütter alt werden. Dass ich es, wie vermutlich jeder Mensch in meinem Alter, als geschenkte Zeit erlebe. Die eigenen Kinder längst aus dem Haus und die Enkelkinder aus dem Gröbsten heraus.« »Und?« fragte die Mutter. »Er hat nur gefragt, stimmt es, Ma'am, dass Sie so gut wie jeden Tag mit Ihrer Mutter zusammen Mittag essen?« Ihre Mutter schleckte ihren Soßenlöffel ab wie eine Eiskugel in der Waffel. »Und als du Ja gesagt hast, hat er erzählt, dass seine Mutter ihm heimlich Essen vor die Tür gestellt hat, als er schon Mitte 40 war«, sagte die alte Dame. Sie verschwieg die Details. »Ich war schon über 40. Und ganz sicher, dass meine Mutter keine Ahnung hatte, wo ich in diesem Scherbenviertel von Paddington hause und male«, hatte Freud erzählt. »Aber sie hat mich aufgespürt. Ohne zu klingeln hat sie regelmäßig selbst gekocht, das war die Tür gestellt. Dicke Glasschüsseln mit bunt gepunkteten Plastikhauben samt Gummiband verschlossen. Sie war immer eine gute Köchin gewesen. Anderen hätte es bestimmt geschmeckt. Ich habe alles sofort weggeschüttet und die leeren Schüsseln wieder vor die Tür gestellt.« »Rührend von seiner Mutter«, sagte die Mutter. »Ich frage mich nur, ob der Kerl das verdient hat.« »Was sagst du, Mom? Du hast mich genau verstanden. Hast du eigentlich das Dossier gelesen, Kind, das sie dir zu diesem Porträtisten angereicht haben?« »Mom, welche Frage?« Im Dossier ging es nicht um Freuds Werk, nur um seine persönliche Vergangenheit und seinen Werdegang. Das meiste war bekannt. Jugend in Berlin, Emigration, Internate, Akademien. Und es durchkämmte seine Familie. Geburtsdaten, Sterbedaten, Orte, Verwandtschaften, Freundschaften, Beziehungen zum Adel. Es wurden einige Bekannte der alten Dame im Dossier zitiert. Sie war mit Freud bereits in jungen Jahren zusammengetroffen oder zusammengestoßen. Da war er noch in einem schweren, braunen Mantel mit Pelzkragen herumgelaufen. »Erbstück meines Großvaters«, sagte er jedem. Diese Bekannten hatten auch bezeugt, dass Luschen mit seinen Brüdern zerstritten war. Die einen sagten seit 40 Jahren, die anderen seit bald 60. Nach Freuds Aussage deswegen, weil die Brüder verbreitet hatten, er sei nicht der Sohn des offiziell gemeinsamen Vaters. Ernst Freud, das allein hätte Luschen nicht geschert, sondern sogar gefreut, weil sein Vater gar nichts von der Kunst seines Mittleren hielt. Damit aber wäre er auch nicht mehr der Enkel von Sigmund Freud gewesen. Und darauf wollte er niemals verzichten.
Dankeschön. Das ist auch eine eindeutige und interessante Feststellung, denn so sehr er eigene Wege ging, Lucian Freud, der bürgerliche Lebensstil seiner Familie sagte ihm nichts, aber er hielt eben doch an seinem Namen fest. Übrigens auch die zahlreichen Kinder, die er gezeugt hat. Es gibt nur 2 von 14, von denen man weiß, die den Namen der Mutter haben und die Linie, in der sie stehen, nicht vor sich hertragen. Untereinander sollen sie keinen oder kaum Kontakt haben. Beeindruckend, Frau Singer, finde ich auch die Figur einer Frau, die immer nur als die Metzgerstochter auftaucht. Auch sie saß Modell, sie ist klug, Freud hört auf sie. Und auch die Aufpasserin, die die Queen zu den Porträtsitzungen begleitet, ist auf den ersten Blick zwar eine blasse Figur, aber diese ältliche, biedere Person stellt doch richtige, naheliegende Fragen. Zum Beispiel will sie von Freud wissen, warum malen Sie denn so oft Porträts, wenn damit so viel Ärger verbunden ist? Auch er hat sie porträtiert.
Diese Frau, die hat mir fast das Herz zerrissen. Ich habe mich über sie schlau gemacht. Das war gar nicht einfach, weil über sie nichts publiziert worden ist. Aber ich bin ihrem Namen nachgegangen und habe dann wirklich herausgefunden, dass sie Zeichnungen gemacht hat, dass sie selbst gemalt hat und dass die Sachen sogar zugänglich waren und dass sie ein eben sehr trauriges Schicksal dann hatte. Das wollte ich in die Geschichte reinbringen, weil es gibt dadurch so Risse und Sprünge und verläuft nicht glatt. Das war mir wesentlich gewesen. Und die Metzgerstochter, die kannte ich auch nur von diesem Porträt, das er von ihr gemalt hatte. Die hat mich interessiert. Ich wusste, dass er mit seinem Metzger einen Kontakt hatte, eine Verbindung hatte. Und das Bild hat er nur so benannt. Deswegen blieb sie für mich dabei. Ich hatte keinen Namen und ich wollte ja anders zu Profil verleihen, als dadurch, dass ich mir einen Namen für sie ausgedacht hätte.
Je häufiger die Königin und der Maler zusammentreffen, desto deutlicher treten auch Gemeinsamkeiten zutage. Beide machen sich unerreichbar. Beide kennen Einsamkeit. Das herauszuarbeiten, also dass Lucian Freud, der Zügellose, viel von der Queen in sich erkennt, war Ihnen das eine besonders große Freude?
Ja, das war mir eine große Freude, weil das bedeutet, ich bin nicht meinen eigenen Erwartungshaltungen auf den Leim gegangen. Also die größte Versuchung ist ja für einen Schreibenden, der sich mit Personen, die wirklich gelebt haben, aber auch bei solchen, die nicht gelebt haben, ist es ähnlich, besteht, ist aus meiner Sicht, dass man sich vorher Charaktere vorstellt, die dann aber nicht stimmen, weil man ihnen nicht mehr die Freiheit gibt, sich zu verändern. Aber sie müssen sich verändern dürfen bei der Annäherung und das ist in diesem Fall in unerwartet großem Maß geschehen.
Mein Gast war die Schriftstellerin Lea Singer. Ihr wunderbares Buch, Eine Frage des Formats, ist ein echtes Fundstück für all jene, die sich für die Kunst von Lucian Freud interessieren. Nicht minder facettenreich als die Persönlichkeit des Malers präsentiert Lea Singer die Queen. Zum Beispiel als Frau, die das Wort Wahrheit meidet, weil es ihr zu groß vorkommt. Und die nickt, als der Maler ihr auseinandersetzt, warum er mit schmutzigen Farben der Wahrheit näher zu kommen meint. Und plötzlich verlangt die sonst in strahlenden Farben oder hellen Pastelltönen gekleidete Königin nach einem getragenen Trenchcoat in lebensbejahendem Schlammton. Das war die 43. Ausgabe von Literamour mit Sigurd Brinkmann. Bien à vous und auf ein neues.